Ja, wir haben eben gerade den Text gelesen aus Matthäus 18. Wir sind wieder in einem neuen Kapitel. Aber das bedeutet nicht, dass im 18. Kapitel ein komplett neues Thema beginnt, sondern es tatsächlich so ist, dass das Thema aus dem 17. Kapitel weiter fortgeführt wird und hier im 18. Kapitel vertieft wird. Eben gerade noch im 17. Kapitel, was uns in den letzten Wochen beschäftigt hat, hat Jesus den Jüngern noch erklärt, wie sehr er sich selber erniedrigen wird und demütigen wird und erklärt, dass auch die Jünger es ihm gleich machen sollen und sie sollen endlich lernen und bereit sein, ihre eigenen Pläne für ihr Leben, ihre eigenen Vorhaben, ihre eigenen Wünsche niederzulegen, sich ebenso zu demütigen und sich in den Willen Gottes zu fügen. Und das unterstreicht Jesus besonders in den letzten Versen des 17. Kapitels, ehe wir zu unserem Text kommen. Da zeigt Jesus, dass er nicht einfach nur fordert, gib deine selbstsüchtigen Pläne auf, sondern lerne von mir, dass ich sogar bereit bin, Privilegien, die mir zustehen und die ich behalten könnte, sogar die bin ich bereit niederzulegen, wenn es bedeutet, andere damit zu segnen und das Wohl des anderen sicherzustellen. Also die Jünger sind noch auf der Ebene, wir möchten gerne unsere eigenen Pläne verfolgen, wir möchten gerne diktieren, was gut und richtig ist und wollen gerne Gott erklären, wie die Dinge zu laufen haben. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel, dass ich selbst die Dinge niederlege, die ich zu Recht beanspruche, die meine Privilegien sind und ich gebe sie trotzdem gerne, um das Wohl von anderen zu suchen. Und nachdem Jesus ihnen diese Lektion gegeben hat, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und alles niederzulegen und sich zu demütigen, lesen wir in Kapitel 18, Vers 1, eine Frage, die in diesem Augenblick die Jünger sehr stark bewegte. Matthäus 18, Vers 1, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Vielleicht bekommt ihr jetzt mit, warum es wichtig war, noch zu hören, was im 17. Kapitel passiert, weil diese Frage ist wirklich der Hammer. Es ist eigentlich irre. Es ist eine bescheuerte Frage. Eben gerade ging es noch darum, sich selbst zu erniedrigen, sich zu beugen vor dem Willen Gottes, alles niederzulegen. Und sie hören sehr gut, was Jesus sagt. Aber das, was sie irgendwie bewegt, wenn sie ihn hören, Jesus, wir haben eine Frage an dich. Wer ist denn der Größte von uns? Das ist so, als wenn du den ganzen Tag deinen Kindern etwas beibringen möchtest oder in der Schule den Schülern etwas beibringen möchtest. Die haben die ganze Zeit dich angeguckt. Ja, red dein Zeug, ja. Und wenn du fertig bist, dann kommen wir mit der genau entgegengesetzten Frage von dem, was eigentlich gerade versucht wurde beizubringen. Wer ist denn der Größte? Also wie kommt man da drauf, so eine Frage zu stellen, wenn eigentlich Jesus gerade gesagt hat, es geht nicht darum. Und ich befürchte, dass die allermeisten von uns, die sicherlich auch schon mal diesen Text gelesen oder gehört haben oder diese Frage der Jünger kennen, dass sie das immer wieder auch gerne interessierte, wer denn der Größte im Himmelreich sein wird, dass viele diese Frage für unnötig erachten und denken, ja, okay, wir wissen, solche Fragen fragt man besser nicht, weil wir die Antwort ja auch schon irgendwie darauf vermeintlich kennen. Aber ich befürchte, dass wir heutzutage dasselbe Problem haben wie die Jünger damals. Und ich würde sogar sagen, dass meine persönliche Einschätzung ist, dass es sogar heutzutage schlimmer um uns steht als um die Jünger damals. Die Jünger hier fragen diese Frage. Wir haben uns abgewöhnt, diese ehrlichen Fragen zu fragen. Wir hingegen fragen das nicht den Pastor, wer kann hier in der Gemeinde der Größte sein? Niemand macht es. Und wenn du es machst, dann bist du echt mutig. Aber wir haben gelernt, unsere aufrichtigen Fragen zu verstecken. Wir hingegen fragen nicht mehr, wir schaffen vielmehr Fakten, indem wir Personen glorifizieren und Menschen in Gemeinden zu Stars erheben und einen Personenkult aufleben lassen in der Gemeinde von Jesus Christus. Niemand ist so doof und stellt dieselbe Frage wie die Jünger. Aber die Jünger sind eigentlich noch einen Schritt weiter. Sie fragen wenigstens, wir handeln. Wir machen die Dinge, wie wir sie für richtig erachten. Und dieser Personenkult, der auch unter Christen existiert, ist ein erheblicher Angriff. Ein erheblicher Angriff auf die Werte des Reiches Gottes. Dort, wo wir Personen erheben, Personen glorifizieren, attackieren wir die Werte von Jesus Christus und von seinem Himmelreich. Die Talentierung und die Popularität, die wir bei anderen ausmachen, ist für uns häufig Hinweis genug, dass es sich wohl um eine große Person im Himmelreich handeln muss. Schau mal, wie begabt diese Person ist. Schau mal, wie einflussreich diese Person ist, wie populär sie ist, wie groß diese Person ist. Und davon machen wir dann abhängig, dass nach unseren Wertemaßstäben diese Person wohl ganz, ganz wichtig sein wird und sehr groß auch aus der Perspektive Gottes. Und diese Idealisierung und Vergötterung von christlichen Leitern und Vorbildern nimmt so antichristliche Züge auf, dass man konstatieren muss, dass unser Verhalten eigentlich zeigt, dass wir uns nicht die Frage stellen, wer ist der Größte im Reich der Himmel, sondern unser Verhalten zeigt, dass wir uns die Frage stellen, wer ist eigentlich der Größte im Reich der Menschen. So handeln wir. Wir handeln häufig in Gemeinden schlimmer als die Jünger damals. Die Jünger waren sich noch nicht sicher, die hatten auch Streit und Kämpfe, wer ist jetzt wichtiger, wer ist näher dran, wer ist potenter. Aber sie fragen wenigstens Jesus noch. Viele von uns fragen Jesus diese Frage gar nicht, um zu lernen, sondern es ist uns egal, wir machen Menschen, wir machen aus Menschen Götzen und attackieren damit die Wertemaßstäbe des Reiches Gottes. Und der Hype, der um eine Person entstehen kann, kann sehr, sehr ungesunde Züge annehmen. Und wir sollten nicht meinen, dass es das unter uns nicht gäbe. Auch in unserer Gemeinde werden potente Leiter, talentierte Personen vergöttert. Ich muss wirklich sagen, dass mir junge Leiter, die so anfangen, Verantwortung zu übernehmen, oder junge Pastoren, die anfangen, in den Dienst hineinzukommen, die tun mir sehr leid. Es ist heutzutage viel, viel schwieriger als damals. Warum? Weil die Bewertung nach Größe und Wichtigkeit und Relevanz heute so stark von Klickzahlen abhängig gemacht wird, dass es mir sehr leid tut, wenn so Pastoren Anfang, Mitte 20 oder in ihren 20ern, Anfang 30ern, fangen dann an, in den Dienst zu gehen und dann versuchen sie, ihren Marktwert abhängig davon zu machen. Sie versuchen, ihren Marktwert davon abhängig zu machen, wie sehr sie gemocht werden, wie sehr sie gehypt werden. Und junge Leiter stehen dann in der Gefahr, dass sie sich dann vergleichen, wer hat mehr Relevanz, wer ist wichtiger, wer ist größer in dem ganzen Business. Wir sollten nicht meinen, dass es diese Dynamiken unter Christen nicht gäbe. Sehr wohl gibt es dieselben Dynamiken oder kann es dieselben Dynamiken im Reich Gottes geben wie in dieser Welt. Dass man schaut, wer ist der große Fisch? Und ich erachte das für ein sehr, sehr großes Problem, dass wenn junge Pastoren dann durchstarten und dann die vermeintliche Größe nach den Maßstäben dieser Welt ausbleibt, dass man davon dann seinen Marktwert im Himmelreich abhängig macht und sagt, na okay, ich bin nur ein kleiner Fisch und der Herr kann mich nicht wirklich gebrauchen, weil ich nicht so groß bin wie vielleicht der eine Leiter, den alle zujubeln und als groß ausgemacht haben. Aber wer entscheidet eigentlich, was groß im Reich Gottes ist? Besser ist, wenn wir zurückkehren zu Matthäus 18 und wie die Jünger werden und lieber fragen, anstatt einfach Fakten zu schaffen und ein Gemeindegefüge zu haben, was sich um Menschen dreht, die wir ausgemacht haben, die besonders sind, die anscheinend ganz groß sind im Reich Gottes. Darum sollte unser Gebet sein, wenn wir uns in diesem Text nähern, Herr, wenn diese weltlichen Maßstäbe von Talentierung und Popularität unser Messwert für wahre Größe ist, dann zerschlage um Himmels Willen unseren Status, unseren Einfluss, unsere Stellung und unsere Größe. Ich sage das bewusst an dieser Stelle, weil wir als Gemeinde einen großen Einfluss seit einiger Zeit genießen und er wird auch immer größer. Aber wenn weltliche Maßstäbe dazu führen, dass wir Einfluss generieren, dann müssen wir als Gläubige übereinkommen und Gott sagen, Herr, zerschlage weltliche Maßstäbe, die uns groß machen wollen. Amen. Es ist super wichtig und zentral, dass wir das nicht vergessen. Jemand hat mal gesagt, du kannst auch eine Gemeinde sehr erfolgreich und groß werden lassen, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Und das stimmt. Es gibt einfach Prinzipien, die funktionieren können, um Menschen zu sammeln, um Einfluss zu generieren. Aber diese Art von Größe, die die Jünger hier auch in Matthäus 18 irgendwie auf dem Herzen haben, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und wenn das hinter dem Einfluss und der Stärke steht, die die Christusgemeinde entwickelt, dann müssen wir gemeinsam beten, Herr, bewahre uns und zerschlage alles, was du nicht aufgerichtet hast, sondern was Menschen aufrichten, weil sie in Starkult leben oder Menschen glorifizieren. Amen. Jesus antwortet in den Versen 2 bis 4 folgendes. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Jesus hört das, was die Jünger da fragen, und er verschärft die Situation und zeigt radikal, dass ihre hochmütige Suche nach Anerkennung nicht bloß einen Effekt hat auf ihre Größe im Himmelreich, weil darum geht es ja. Wer ist der Größte? Und er sagt ihnen, wenn ihr so denkt, dann spielt ihr nicht nur mit eurer Größe und eurer Relevanz im Himmelreich, sondern er gibt ihnen klar zu verstehen, dass wenn sie so denken und so bleiben, dass sie keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen, wenn sie nicht umkehren. Wir haben ja vorhin in der Anmoderation den Titel der Predigt gehört, Warnungen vor dem sicheren Weg ins ewige Höllenfeuer. Und einige denken vielleicht, Mann, ey, Waldemar, warum eskalierst du so sehr mit diesen Überschriften? Jesus eskaliert maximal diese Situation. Hey, wenn du zu mir kämst und sagen würdest, hey Waldemar, ich bin irgendwie neu so im Jesus-Ding und der Glaube, das fasziniert mich. Wer ist denn eigentlich, wie kann man hier eigentlich zum Größten werden in der Gemeinde? Ich würde nicht so antworten. Ich würde irgendwie viel, viel ruhiger und gelassener sagen, pass mal auf, hör mal zu, so funktionieren die Dinge und es ist vielleicht nicht so eine gute Idee, in diese Richtung zu denken. Jesus hat so nicht gesprochen. Er hat gesagt, wenn ihr euch nicht so erniedrigt und werdet wie ein Kind, dann werdet ihr keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Sie sollen umkehren. Sie sollen werden wie die Kinder. Und Jesus stellt ins Zentrum des Geschehens ein Kind und nutzt dieses Kind als Illustration, als Beispiel. Und er benutzt etwas, also dieses Kind, was damals in der Gesellschaft kein hohes Ansehen genoss. Und darum sagt er, Vers 4, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Darum geht es. Umkehren und wie die Kinder werden bedeutet, nicht unschuldig zu werden, wie einige denken. Weil Kinder sind alles andere als unschuldig. Ich habe 3 davon. Und das sind keine unschuldigen Lämmer. Obwohl sie Kinder von einem Pastor sind. Die haben es faustdick hinter den Ohren. Denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es bedeutet nicht, werdet wie die Kinder, indem ihr unschuldig werdet, sondern er zeigt, Kinder hatten damals nicht den Stellenwert wie heute. Alles so knuffig und alles so süß und Bildchen hier, Bildchen da und lass uns ein Kinderprogramm machen und so weiter. Lass uns die nächste Generation fördern. Kinder waren lästig und Kinder hatten wenig Wert. Kinder stellten auch immer mal wieder auch einen Risikofaktor dar für das Überleben der Familie. Wir dürfen uns das nicht so happy vorstellen wie heute, wenn wir jetzt einen Babybauch sehen und ach, ist das schön und süß und wir gratulieren dir. Das war in den damaligen Tagen nicht immer nur so happy clappy, wir freuen uns über die schönen Kinder. Preist den Herrn, dass unsere Gesellschaft da gelernt hat. Warum? Weil sie christliche Maßstäbe in ihre Kultur aufgenommen hat, dass wir gelernt haben, dass man den Schwachen und den Bedürftigen helfen soll. Aber in den damaligen Tagen waren sie nichts wert, mehr oder weniger, so dass alle das wussten, dass er jetzt ein Kind als Illustration nimmt, um die Frage nach Größe im Reich Gottes zu stellen. Jesus, was ist das für eine wirklich schlechte Illustration? Und er zeigt ihnen, ein Kind zu werden bedeutet nicht irgendwie unschuldig zu werden, sondern sich selbst zu erniedrigen und zu demütigen und anzuerkennen, ich habe hier nichts, ich kann hier nichts, ich bin abhängig von anderen, ich bin abhängig von meinem Vater, der mich geschaffen hat, dass er mich ernährt, weil aus mir heraus kann ich gar nichts tun. Und das ist das, was Jesus ihnen erklären möchte. Ihr sollt nicht kindisch werden oder unüberlegt handeln, irgendwie irrational durch das Leben laufen, irgendwie keine Pläne mehr machen oder nicht nachdenken über das, was ihr tut, sondern ihr sollt demütig werden. Ein Kind weiß ganz genau, wo die Grenzen sind und kann sie sehr genau artikulieren und befindet sich sehr schnell in einer Ohnmacht, weil es einfach an natürlichen Fähigkeiten fehlt, das zu tun, was man gerne wollte. Und Jesus zeigt, nur die Demütigen begeben sich wie ein Kind in diese komplette Abhängigkeit ihres Vaters und erkennen ihre Schwäche und Bedürftigkeit an. Die Demütigen sind die wahren Nachfolger von Jesus. Ihr merkt vielleicht, inwiefern Kapitel 18 eine Fortsetzung ist von Kapitel 17. Jesus ist gekommen als König und legt alle seine Königsrechte nieder, um nach Jerusalem zu gehen, das hat er ihn angekündigt, um zu sterben für fremde Schuld. Und damit erniedrigt er sich komplett. Er begibt sich in eine Situation, wo mit ihm gehandelt wird wie mit einem Spielball, bis er am Kreuz festgenagelt wird. Was ist das eigentlich, dass der allmächtige Jesus sich in die Hände von Menschen begibt und sich knebeln lässt, auspeitschen lässt und ans Kreuz nageln lässt? Freiwillig. Und seine Jünger haben echt Schwierigkeiten, von ihren Plänen und Vorstellungen runterzukommen, von ihrem hohen Ross, und zeigt, seht ihr nicht meinen Weg, wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr diejenigen, die sich demütigen, die von ihren Privilegien absehen und erst recht von ihren selbstsüchtigen Plänen absehen und Sünde niederlegen. Die Demütigen sind die wahren Nachfolger von Jesus. Matthäus 23, Vers 12 wiederholt es Jesus. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Hier haben wir die Wertemaßstäbe des Reiches Gottes, die komplett im Gegensatz zu den Wertemaßstäben dieser Welt stehen. Die Wertemaßstäbe dieser Welt sind: kämpfe für deine Größe. Inszeniere dich, damit andere in dir etwas Großes und Wertvolles sehen. Die Wertemaßstäbe des Reiches Gottes sind komplett entgegengesetzt und sprechen davon, wer sich selbst erniedrigt, der hat Wertigkeit bei dem Herrn. Aber wer die Dreistigkeit besitzt, sich selber zu inszenieren, der wird erniedrigt werden. In beiden Fällen kommt es zu einer Erniedrigung. Besser ist, wenn du dich selbst erniedrigst, als wenn du eines Tages erniedrigt werden musst. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und jetzt lesen wir Philipper 2, Vers 7 bis 8, wo der Apostel Paulus über Jesus schreibt. Und dann merken wir vielleicht, wie sich dieses Thema wirklich durchzieht und natürlich auch in Jesu Leben wiederzufinden ist, wo von Jesus geredet wird: aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Dieses Thema ist nicht ein Randphänomen unseres Glaubens. Es ist nicht irgendwie in einem fernen Winkel irgendwo ein Vers, der darüber spricht, welchen Stellenwert Demut und sich selbst erniedrigen hat in unserem Leben. Allein an diesen Versen merken wir, immer und immer und immer wieder wird uns das entgegengeschleudert: demütigt euch, demütigt euch, erniedrigt euch selbst. Und haben das Beispiel in Jesus Christus. Was sehr spannend ist, dass es nicht heißt, dass er erniedrigt wurde, sondern es geht immer darum, sich selbst zu erniedrigen. Demut ist ausgesprochen wichtig für uns. Es ist ein heiliger Wert für uns. Aber ihr werdet nicht erleben, dass ich anfange, euch zu demütigen, euch zu beugen, damit wir zu diesem Wert kommen. Weil so funktioniert das nicht. Es ist eine Eigenverantwortlichkeit, wo uns zugerufen wird: demütigt euch, erniedrigt euch selbst. Es funktioniert nicht so im Reich Gottes, dass wir zwanghaft gedemütigt werden, sondern dass wir erkennen, dass wir aktiv werden müssen und uns beugen müssen vor der mächtigen Hand Gottes. Das ist etwas, was aus einer Herzenshaltung heraus geschieht. Demut ist nicht etwas, was von außen auf dich einwirkt, sondern ist etwas, was von innen heraus kommt und sich entfaltet. Und ich frage uns, haben wir den Wunsch, diesen Weg zu gehen? Wollen wir in diese Selbsterniedrigung gehen und wirklich demütig werden vor Gott? Wir haben noch einige Verse vor uns, oder? Nachdem Jesus gezeigt hat, was wahre Größe ist, verwendet er nun die Bezeichnung Kind und die Kleinen, wenn wir ab und zu im Text erkennen, als Synonym für wahre Jünger und demütige Gotteskinder. Okay? In diesem Text geht es nicht um kleine Erdlinge, also Kinder, sondern in diesem Text geht es, Illustration Kind, es geht um die Demutshaltung und die Selbsterniedrigung. Und wenn ich jetzt von Kindern spreche und von den Kleinen, dann geht es um alle Gotteskinder, die sagen, ich möchte Jesus folgen und ich möchte mich demütigen vor Gott und vor anderen. Okay? Und Jesus will, dass seine Jünger nicht nur sich selbst demütigen, sondern im weiteren Verlauf des Textes geht es um eine andere Ebene. Und zwar nicht nur um die persönliche Selbstdemütigung, sondern dass wir auch darauf Acht geben, Gottes Kinder, also anderen, nicht durch ein hochmütiges Verhalten in Gefahr zu bringen. Also eben gerade ging es darum, sich selber zu beugen vor Gott. Und im weiteren Verlauf geht es darum, wie verhältst du dich jetzt zu anderen Gotteskindern, die den Weg der Demut wählen wollen für ihr Leben. Der spricht, Vers 5 bis 7. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt, der Anstöße zur Sünde wegen, denn es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen, doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Also Jesus spricht eine Warnung aus zu dieser Welt. Wehe, wenn von dieser Welt, in dieser Epoche, in der wir leben, wenn dadurch Sünde an unsere Tür klopft und uns zur Sünde verführt. Und Jesus bestätigt, in dieser Zeit, in der wir leben, sind wir voll von diesen Fallstricken, von diesen Anstößen zur Rebellion gegen Gott. Aber man soll aufpassen, durch wen dieser Anstoß kommt. Man soll aufpassen, wer die Ursache dafür ist, andere zur Sünde zu verleiten. Also Jesus zeigt hier in diesen Versen 5 bis 7, dass wir auf eine sehr unterschiedliche Weise mit Gottes Kindern umgehen können. Entweder wir suchen Gemeinschaft mit Kindern Gottes und gehen gemeinsam den Weg der Demut. Und Jesus stellt sich dann dazu, er sagt, wenn ihr so ein Kind aufnehmt, so nehmt ihr mich auf. Also wenn ihr ein Leben in meiner Nachfolge lebt, dann möchte ich, dass ihr Gemeinschaft pflegt mit eben solchen Kindern, die auch meinen Weg folgen. Und wenn das geschieht, dann verspreche ich euch, ich bin mitten unter euch. Ihr nehmt mich auf. Das ist die eine Weise, wie wir mit Gottes Kindern umgehen können. Die andere Weise, die Jesus schildert, ist, wenn ihr aber nicht den Weg der Demut wählt und mit Gottes Kindern interagiert, dann wird euer Verhalten dazu führen, dass ihr andere Gottes Kinder zur Sünde verführt. Und das ist ein sehr warnendes Wort für uns heute. Dieser Text ist uns gegeben, damit wir prüfen, welchen Effekt wir auf das Leben von anderen Christen haben. Wenn ein Christ ein Leben nach biblischen Maßstäben lebt, dann hat das einen positiven Effekt auf andere Menschen. Mir geht es nicht um Perfektion. Das ist sowieso von uns niemand. Jeder sündigt häufig, jeder fällt häufig. Es geht nicht um ein Leben in Perfektion. Auch ich mache viele Fehler. Aber die Frage ist, habe ich gelernt, was ich mit diesen Fehlern mache? Klammere ich mich an ihnen fest? Oder bekenne ich sie und bringe sie zum Kreuz und bitte Gott um Kraft, neue Wege einzuschlagen? Wenn das der Fall ist, wenn du so in Gottesfurcht lebst, dann wird dein Umgang mit anderen Christen zur Folge haben, dass sie gesegnet werden durch dein Beispiel. Du hast einen positiven Effekt auf andere. Aber Jesus macht klipp und klar, wenn du ein Leben führst, was nicht nach biblischen Maßstäben abläuft, nicht Jesus nach, sondern deinen eigenen Idealen hinterher, deinen eigenen Vorstellungen und den Maßstäben dieser Welt, dann bringen wir andere in Gefahr, wir schaden ihnen und wir verführen sie zur Sünde, es uns gleich zu tun. Und wer aufhört, sich selbst zu erniedrigen und zu demütigen, wird zwangsläufig mit seinem Lebensstil andere dazu ermutigen, ihm nachzufolgen und die hochmütigen Werte dieser Welt auszuleben. Deine Entscheidung für Demut oder gegen Demut hat nicht nur einen Effekt für dich selbst. Es hat einen Effekt auf andere. Wir sind nicht so geschaffen, dass wir isoliert funktionieren. Wenn du in Rebellion gegen Gott lebst und auf andere Menschen einwirkst, dann wird dein Beispiel ihnen Anlass geben, es dir gleich zu tun, fünfe gerade sein zu lassen und in Sünde zu verfallen, weil du ein schlechtes Beispiel für andere warst. Und Jesus warnt so sehr, dass es besser wäre, für solche Menschen sofort elendig zu ertrinken, als die Ursache dafür zu werden, dass Gottes Kinder verführt werden. Jesus, das ist wenig pastoral, was du hier gerade sagst. Seelsorgenote, vielleicht noch eine 4, ausreichend, gerade noch so durchgekommen, aber geglänzt hast du hier gerade nicht, Jesus, nach unseren Wertemaßstäben. Wer redet so miteinander? Also stell dir vor, du hast mit einer Person zu tun, die wirklich so lebt und so einen Effekt auf andere hat und andere zur Sünde verführt. Gehst du zu der Person, es wäre besser, wenn du sofort elendig ertrinkst, als dass du damit weitermachst? Ey. Ja, vielleicht kommt es jetzt an, wir lesen diese Texte und denken so, ah ja, ein interessantes Bild, so, hey, was wird hier eigentlich gerade gesagt? Es ist voll der Anstoß, den Jesus hier bringt. Wir sollen aufwachen. Unser Verhalten ist nicht egal. Und unsere Sünde ist keine private Entscheidung. Wenn ich mich für Sünde entscheide und sie noch rechtfertige, dann ist das nicht eine Entscheidung für dich selbst. Sondern du kalkulierst damit, dass du mit diesem Beispiel andere mit dir reißt. Und Jesus sagt zu dem, der so lebt, für dich wäre es besser, wenn du sofort ertrinkst, als dass du mit diesem Verhalten weitermachst. Was uns kommunizieren soll, Hochmut und Stolz hat keinen Platz im Reich Gottes, hat keinen Platz in Gemeinde. Und dort, wo wir merken, dass sich stolze Gedanken aufbauen, wenn Selbstsücheleien groß werden, dann müssen wir dem wehren. Und wir müssen sie dorthin verbannen, wo sie hingehören, in die ewigen Jagdgründe. Denn hier unter uns dürfen sie nicht grassieren und stärker werden, weil wenn wir das zulassen, dann werden wir einen Kollateralschaden erleben, den wir nicht erleben wollen. Und um uns wird es sehr, sehr schlimm aussehen. Als wenn das nicht reichen würde, fährt Jesus fort. Ihr denkt vielleicht, boah, das war schon ganz schön heftig. Jesus ist noch nicht fertig. Vers 8 bis 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Wer nicht bereit ist, diesen Weg von Jesus nachzugehen, sich zu demütigen und sich in die bedürftige Abhängigkeit zum Vater im Himmel zu begeben und ihm zu sagen, du bist Gott, nicht ich, du bist Chef, nicht ich, du bist König, nicht ich, deine Maßstäbe gelten, meine Maßstäbe nicht, dein Wille geschehe und meiner nicht. Wer dazu nicht bereit ist, muss sich gefasst machen, dass sein Stolz und seine Hochmut ihm nach diesem Leben in das ewige Höllenfeuer führt. Das ist nicht das, was ich mir ausgedacht habe. Es ist die Offenbarung von dem, der dieses Universum geschaffen hat. Jesus Christus hat die Spielregeln uns präsentiert. Er hat nicht gefragt, wie der Pastor in Emmendingen das findet, ob ich dafür einen Daumen hoch oder Daumen runter gebe. Er will, dass wir es hören, verstehen, nicht vergessen und danach handeln. Wenn wir in unserem Hochmut und in unserem Stolz verharren, ist uns das ewige Höllenfeuer sicher. Spüren wir die Brisanz, die dieses Thema hat? Empfinden wir die Notwendigkeit, wie wichtig es ist, sich zu demütigen vor Gott und seine eigenen Ambitionen und das, was wir so lieb gewonnen haben und festhalten wollen und nicht aufgeben können, wie wichtig es ist, davon loszulassen und umzukehren? Man könnte sagen, Herr Jesus, die Jünger wollten eigentlich gerade nur die Frage beantwortet bekommen, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Und zack ist Jesus beim ewigen Höllenfeuer. Also was ist zwischen dieser Frage und dieser Antwort eigentlich passiert? Jesus, es könnte vielleicht auch ein bisschen weniger intensiv sein. Sag doch denen einfach, meine Maßstäbe sind andere, bekommt ihr dann schon mit. Hey, wie kommt man von so einer kleinen Frage, wo vielleicht jeder schon uns mal gefragt hat, gleich in diese Brisanz des Themas? Dass Jesus gleich mit dem Höllenfeuer drohen muss. Also ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich könnte mir gar keine Predigt vorstellen, die ich schreibe, die so funktioniert. Also ich aus mir heraus. Ich könnte mir auch kein Seelsorgegespräch und kein Jüngerschaftsgespräch vorstellen, was ich führe, nach meiner Weisheit, wo ich zu diesen Sätzen komme. Wenn du das Gefühl hast, diese Predigt ist eine Zumutung, dann hast du genau das ergriffen, was der Text uns kommunizieren möchte. Es ist in dem, was Jesus sagt, liegt die Zumutung. Und wisst ihr, ich spreche hier schon fast 40 Minuten. Was hier uns wiedergegeben wurde, ist locker in ein paar Minuten. Zack, bumm. Komm klar damit. Jesus hat bestimmt auch länger gesprochen als das, was wir hier in diesen kurzen Sätzen lesen. Aber hey, für den Leser, was ist das? Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus ruft hier zu seinen Jüngern, kehrt um. Kehrt um von eurem Hochmut. Kehrt um von eurer Vorstellung nach Größe, nach Relevanz, nach Status und Prestige in dieser Welt. Kehrt um von eurem Wunsch, der Selbstverwirklichung. Kehrt um. Es ist nicht nur schädlich für euch, es ist verdammungswürdig für euch. Es ist nicht nur ein schlechtes Beispiel, es frisst sich wie ein Krebs durch die Gemeinde und infiziert Menschen wie ein Virus. Kehrt um davon. Mit krasser Sprache verbildlicht Jesus, was es bedeutet, diesen Umkehrweg der Selbsterniedrigung zu gehen. Wenn nötig, hau deine Hände ab, hau deine Füße ab, reiß deine Augen aus. Wie? Also, es kann gar nicht intensiver werden, was Jesus hier sagt. Alles, was er an Intensität zur Verfügung hat, was in seinem Arsenal oder in seinem Repertoire ist, bringt er gerade in dieses Gespräch. Kämpf! Kämpf! Nicht wie Donald Trump, fight, fight, sondern wir kämpfen nicht für die Republikaner. Wir kämpfen für das ewige Leben. Es geht dabei nicht darum, dass kein Missverständnis entsteht. Es geht nicht darum, wir müssen uns irgendwie das ewige Leben verdienen. Das ist es nicht. Aber wir müssen wählen. Wir können nicht im Neutralen stehen bleiben, sondern wir müssen wählen. Möchte ich mein selbstsüchtiges Leben mit dem, was mir lieb und teuer geworden ist, festhalten? Und wenn ich das festhalte, ist mir ein schreckliches Ergebnis sicher. Ich werde für ewig vor die Hunde gehen oder ich lasse los und ich beuge mich vor meinem Gott und sage, es tut mir leid, dass ich dieses Leben nach meinen Maßstäben wählen wollte und gelebt habe. Ich lasse ab und ich möchte den Weg des Königs von Golgatha gehen und mich erniedrigen. Und alles, was du sagst, Herr, überall, wo du durch den Heiligen Geist Licht reinbringst in mein Leben, erkläre ich die Bereitschaft, davon abzulassen und dagegen anzugehen mit deiner Hilfe. Wisst ihr, Jesus spricht, wenn er diese Worte hier bringt, das finde ich sehr bezeichnend. Jesus spricht hier nicht von einer Gefahr, die von außen kommt. Es ist keine Gefahr, die man irgendwie in der Welt, und das ist so schwierig und so viele Möglichkeiten und Optionen und man muss irgendwie seinen Weg dadurch navigieren. Jesus spricht, dass Gottes Kinder die Gefahr von innen erleben, und zwar durch vermeintliche Jünger, die sagen, dass sie Jünger sind, aber ihr Leben nicht so leben, wie es ein Jünger leben sollte, und zwar in der Demut. Er spricht davon, dass es stolze Menschen gibt in seiner Gefolgschaft und sie bilden eine Gefahr für andere Gotteskinder. Noch einmal, es geht nicht darum, dass meine einmalige Verfehlung für mich zur ewigen Verdammnis oder mir die ewige Verdammnis bringt und automatisch alle anderen auch mitreißt. Das ist es nicht. Aber ein Lebensstil, nicht die einmalige Verfehlung oder mein Kampf, mit dem ich kämpfe, jeder kämpft. Jeder von uns kämpft. Und wer das nicht bekennt, ist nicht demütig. Jeder von uns kämpft, aber ein Lebensstil, der nicht von Gottesfurcht und Demut vor Gott gekennzeichnet ist, sondern von Rebellion und Sünde, ist für einen Christen nicht vereinbar, weil er sich selber schadet und andere zur Sünde verleitet. Und damit zieht Jesus einen scharfen Kontrast zwischen denen, die demütig vor Gott leben und seine Kinder lieben, und denen, die vor allem sich selbst lieben, ihre Selbstverwirklichung lieben und damit nicht nur sich selbst auf ewig schaden, sondern auch andere in Mitleidenschaft ziehen. Diese zwei Seiten präsentiert Jesus und er spricht in seine Gefolgschaft hinein. Deswegen ist es wichtig, dass wir es miteinander hören. Die Gefahr kommt nicht von außen. Die gibt es auch. Aber vielfach gibt es Gefahr von innen. Das 18. Kapitel wird uns noch weiter beschäftigen, wie wir damit umgehen, wenn die Gefahr zu brisant wird innerhalb der Gläubigen, wie man damit umgehen soll. Aber das ist die Grundlage, die Jesus legt. Achtet darauf und bitte jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern was gebe ich für ein Beispiel? Lebe ich in meiner Rebellion? Halte ich Sünde fest? Rechtfertige ich mein Fehlverhalten? Jesus sagt, Vorsicht, du schadest dir und anderen. In den letzten Versen, die wir lesen werden, und dann sind wir auch schon tatsächlich bald am Schluss, beendet Jesus nochmal mit zwei unterschiedlichen Bildern, was uns anspornen soll und motivieren soll, das Wohl des anderen zu suchen und auch mit unserem eigenen Lebensstil Jesus nachzufolgen. Die Verse 10 bis 14. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Nicht Babys, nicht kleine Erdlinge, sondern Gottes Kinder. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Mit zwei unterschiedlichen Vergleichen wird den Jüngern abschließend eingeschärft, warum sie nicht an ihrem Stolz festhalten sollen und sich nicht über andere überheben sollen. Und zwar zeigt er, dass Gott selbst derjenige ist, der seine Kleinen, wir seine Gotteskinder, nicht verachtet, sondern dieser große Gott, der er hätte das einzige Recht, sich zu überheben über andere. Dieser Gott verachtet uns nicht, sondern tut alles, um uns zu bewahren, indem erstens, in Vers 10 lesen wir davon, dass er Engel aussendet zum Schutz seiner Kinder. Dieser Saal ist voll von Engeln. Ich weiß, für einige ist das irgendwie schwierig zu verstehen und naja, ist das nicht irgendwie was wir aus dem Mittelalter? Sicherlich nicht solche kleinen, speckigen, nackigen Engelchen, die wir so irgendwie zur Weihnachtszeit ständig sehen. Aber Gott sendet seine Boten, mächtige Wesen. Nur weil wir sie nicht sehen, heißt es nicht, dass sie nicht hochgradig aktiv sind, um unseren Schutz und unsere Bewahrung sicherzustellen. Und als zweites Bild nutzt Jesus das Bild eines Hirten, der keine Mühe scheut, um verirrte Schafe in den Segen zurückzuführen. So weit geht das Herz von Gott, dass er denen, die in Not kommen, dass er ihnen nachläuft und sie wieder in die Herde zurückbringt, damit sie in den Segensraum und in den Schutzraum Gottes kommen. Und dieser Gott ist so groß und so erhaben, er ist der Größte von allen, ist derjenige, der den ganzen Himmel in Bewegung setzt, alle seine Boten aussendet, um seine Kleinen zu segnen. Und er ist derjenige, der der große Hirte ist, Mensch wird und als guter Hirte sein Leben für die Schafe gibt, um dich zu retten. Und das bringt Jesus, um zu zeigen, so, und wo stehst du in dem Ganzen? Siehst du das Beispiel Gottes? Siehst du das Beispiel von Jesus Christus, wie er sich erniedrigt und damit aus Liebe oder in Liebe andere Menschen segnet? Wollt ihr immer noch fragen, wer der Größte ist? Wer ist der Größte, der so handelt nach diesen Maßstäben? Diese Maßstäbe sind es, die aus dem Himmel kommen, uns präsentiert werden. Und mit diesen Maßstäben werden wir in den Himmel geführt, in das ewige Leben. Und das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Bin ich bereit? Bin ich willens, mich zu demütigen? Nicht, dass andere das für mich machen. Bin ich bereit, mich zu demütigen? Meine Ambitionen, meine Wünsche, meine Ziele, meine Privilegien und erst recht meine Sünde loszulassen, zu sagen, ich will sie nicht mehr lieben, sondern ich will lernen, sie zu hassen. Ich will lernen, dagegen zu kämpfen. So sehr will ich sie aus meinem Leben haben, dass wenn jemand mich dabei anschaut, wie ich gegen meine Sünde kämpfe, dass er sagen würde, das ist so, als wenn du dir ein Bein ausreißt. So sehr hasse ich meine eigenen Wunschvorstellungen im Vergleich zu den Vorstellungen von Jesus Christus. Amen.